Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Bei meinen Anfragen nach einem Gespräch habe ich bei langjährigen Devotis immer wieder die Antwort gehört, dass sie eigentlich gar nichts zu erzählen hätten. Sie hätten alles vergessen. Äußeres ist verschwunden. Die Gefühle der Liebe und Dankbarkeit zu Swami sind in den Vordergrund getreten. Und doch kommen dann innerhalb des Gesprächs verschüttet geglaubte Erinnerungen, etwas unstrukturiert, aber doch an die Oberfläche. Und am Ende blieb dann immer das Gefühl der Freude, sich an das ein oder andere doch wieder erinnert zu haben. Ähnlich verlief es auch bei Jutta Meier aus Berlin, mit der wir im Januar 2011 zum Gespräch verabredet waren. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Hallo Jutta, 1991 bist du ja das erste Mal nach Prashanthi Nilayam gekommen. Wie hast du damals eigentlich von Sai Baba erfahren?
Ja, das war Ende der 80er Jahre. Und zwar war das eigentlich ein trauriger Anlass. Der Mann von der Freundin hat sich das Leben genommen. Und dann bin ich also spontan hin und die Nachbarn, die waren Sai-Devotis. Und wir saßen dann abends zusammen im Restaurant und da erzählte sie von Satya Sai Baba.
Was hat sie da erzählt?
Dass sie jetzt bald nach Indien fährt zu ihrem Guru. Und wir haben dann nachgefragt und dann hat sie eben so ein bisschen erzählt. Damals war ich noch ein ungläubiger Thomas. Ich hatte meinen Gott, ich hatte Jesus. Und das war an sich für mich uninteressant. Ich war nie auf der Suche.
Aber irgendwie hat es Interesse geweckt bei dir?
Ich hatte die Info und sie hat dann vielleicht ein Jahr später ihren Freund geheiratet und hat mich zur Hochzeit eingeladen. Und das war eine Sai Baba Hochzeit. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert.
Wie ist eine Sai Baba Hochzeit? Habe ich noch nie gesehen.
Nee, das war ein evangelischer Pfarrer, den die beiden angesprochen hatten und der war bereit. Der hatte keine Ahnung von Satya Sai Baba, hat sich denn schlau gemacht und hat dann auch predigt, dieses berühmte Wort, und die Liebe ist die größte unter ihnen.
Das Hohelied der Liebe?
Ja, und wir mussten so lächeln. Er hat immer Satya gesagt, weil er das war großartig. Ich habe ihn später angesprochen, er hätte Ärger kriegen können, wenn da irgendwie einer da die Kirche drauf aufmerksam gemacht hat. Nicht? Er hat da schon Verantwortung auf sich genommen. Und wir haben dann auch im Gemeindehaus gefeiert. Und das waren fast alles Satya Sai-Anhänger. Und das fand ich schon faszinierend. Sie hat eine besondere Ausstrahlung.
Und?
Ja, und das Spannende war, dass die Braut mich gebeten hatte, eine Sai-Anhängerin mit dem Auto mitzunehmen. Es war so außerhalb von Berlin. Und die erzählte, dass sie demnächst nach Indien fährt und fragte mich, ob ich nicht mitkommen will. Und da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ich komme mit. Und die Neugierde hatte mich ergriffen.
Hattest du denn schon was gelesen inzwischen?
Ja, die Sei-Anhänger waren sehr entsetzt über das Buch Satya Sai Baba, ein modernes Wunder, dass ich gerade das gelesen habe, aber das war genau das richtige Buch. Baba weiß ja immer, was für ein Gut ist. Ich bin in eine Bücherei gegangen und habe nach einem Baba-Buch gesucht und habe mir das ausgesucht. Und das war genau das Richtige für mich, weil der Verfasser eben sehr skeptisch war, so wie ich. Und am Schluss des Buches hatte Baba mich überzeugt.
Wunderbar. Und damals gab es ja längst nicht so viel Sei-Literatur wie heute.
Nee, das stimmt. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie Baba einem das richtige Buch in die Hand gibt. Das ist unbeschreiblich.
Und die Wunder, haben die Wunder dich gewundert als Christen? Oder war das für dich, ja, ist ja wie Jesus?
Ja, Baba erinnert mich in vielem auch, was er sagt an Jesus. Und ich habe später festgestellt, als ich dann in Indien war und im Interview, dass mich das Materialisieren überhaupt nicht, das war wie ein Brötchenbacken vom Bäcker, was mich fasziniert hat, wie er auf meine Gedanken eingegangen ist.
Erzähl.
Er hat also beispielsweise, ich liebte ein Lächeln auf Bildern und hatte mir gewünscht, dass Baba mich mal so anlächelt. Das hat er im Interview gemacht. Und es hat mich viel mehr überzeugt, dass er da Ringe materialisiert hat. Und ich hatte auch nie einen Wunsch, dass er mir was materialisiert. Aber ich habe ihm wahnsinnig gerne zugeguckt, wenn er materialisiert hat. Dann hatte der so ein lausbübisches Gesicht, die Lippen so vorgewölbt und pustete auf seiner Hand so. Und dann strahlte er, wenn er dann das zeigte, was er materialisiert hat. Also wirklich wie ein kleiner Junge, der irgendeine Dummheit macht. Köstlich, süß. So wie ich immer auch beim Reden zugeschaut habe, dieses Temperament, so der Südinner, also faszinierend. Und dass Gott sich wirklich so wie ein Südinner verhalten hat, das fand ich faszinierend.
Lass uns nochmal zurückgehen jetzt. Also ihr seid dann nach Indien geflogen und jetzt hast du ihn dann zum ersten Mal gesehen. Oder war Indien Kulturschock für dich?
Nein, ich hatte das Gefühl, ich komme nach Hause. Es war ganz merkwürdig. Ich habe die Gerüche eingeatmet und hatte das Gefühl, das kennst du alles.
Das war wann?
Das war 91, im September 91. Die Gegend von Bangalore mit diesen merkwürdigen Bergen, das kam mir alles so vertraut vor. Und als ich hier in den Ashram reinkam, hatte ich das Gefühl, ich komme nach Hause. Ja, und aber dann hat Baba mit mir noch ein Vierteljahr gekämpft, um mich zu überzeugen.
Er hat mit dir gekämpft oder du mit ihm?
Ja, ich habe mir gesagt, ich weiß nicht, ob du eine Inkarnation Gottes bist. Ich habe meinen Jesus. Und da ist dann nach einem Vierteljahr was Merkwürdiges passiert. Ich war angeleint und man hat ja dann unheimlich Zeit. Und ich habe die Augen geschlossen und sah Jesus' Bild. Und ich muss dazu fügen, ich kann nicht visualisieren. Die Bilder, die bekomme ich geschenkt. Von daher weiß ich auch, das habe ich mir nicht eingebildet. Also ich sah Jesus, auf einmal verschwamm das und ich sah Baba. Dann verschwamm das wieder, ich sah wieder Jesus. Und da hat er mir dann klar gemacht, Jesus und er sind eins, ist alles dasselbe. Und dann war ja damals noch dieses Rondell ohne Dach, man saß ja in der prallen Sonne. Das war dieses Akanda Bachchan Singh, wo praktisch 24 Stunden gesungen ist. Da konnte man von draußen noch reingucken und ich stand an der Mauer. Mir kommen jetzt richtig die Tränen, weil das so rührend war. Und er kam aus dem Mandir raus und stand an diesem Rondell und wippte so. Und in dem Moment wusste ich, es ist Gott. Das war wie eine Erleuchtung.
In my heart.
Und dann fasse ich eben auch noch sehr faszinierend, finde ich, war oben da zu dem Wunschbaum rausgelaufen, guckte so auf Puttaparthi und dachte so zu Baba, warum war das dir so wichtig, dass ich dich erkenne? Und jetzt habe ich dich erkannt, jetzt ziehst du dich zurück. Und da sagte er innerlich zu mir, dein Gott war außerhalb von dir. Du musstest ein Bild haben von Gott, damit ich in dein Herz kommen kann. Und dieses Bild bin ich.
Was heißt, er hat sich dann zurückgezogen von dir?
Naja, er hat mich am Anfang sehr verwöhnt, First Line und Interviews und so. Das erste Interview hatte ich am dritten Tag, als ich hier war. Ungefähr eine Woche, das zweite. Und das dritte Interview nach einem halben Jahr, 14 Tage in Brindavan, 14 Tage vor Abreise. Und dann konnte ich machen, was ich wollte. Ich hatte immer die letzte Line, saß ganz hinten. Das meine ich so, er hat sich körperlich zurückgezogen, nicht innerlich. Aber ich habe es dann irgendwann akzeptiert. Und dann hatte ich ein Problem, wenn ich Briefe loswerden wollte. Er nahm meine Briefe nicht, allen anderen nahm er die Briefe, nur meine nicht. Und ich saß dann mal in der zweiten Line und ich hielt ihm den Brief hin und er ging so einen halben Meter an mir vorbei und sagte innerlich zu mir, steh auf, ich nehme den Brief heute. Und ich war wie angewurzelt, ich konnte nicht aufstehen. Und ich war natürlich sauer. Und dann hat er mir eigentlich durch dieses Spiel klar gemacht, er weiß, was ich will, ich brauche keine Briefe und ich soll mich auf ihn konzentrieren und nicht diese blöden Briefe, dass er mir meinen Brief abnimmt. Und dann habe ich es gelassen. Dann, das hat er auch gerne gemacht, wo ich sagte, bis sofern, wenn ich da mal wirklich erste Reihe hatte, dann guckte er ja, wenn er lief jeden an. Und bei mir macht er einen Sprung, das heißt, er guckte mich nicht an. Und ich war total sauer. Alle guckst du an, nur mich nicht. Bis ich mir klar machte, er lässt mich bewusst aus, also nimmt er mich bewusst wahr. Dass das im Grunde genommen ich glücklich darüber sein sollte, du nimmst mich ja ganz besonders wahr, indem du mich bewusst auslässt. Weißt du, wie ich das meine? Er hat mir dann nur noch einmal einen Brief abgenommen. Und zwar bin ich, das erste Mal war ich ein halbes Jahr hier. Und da war ich 5 Monate hier. Und dann bekam ich Nachricht aus Berlin, dass meine Wohnung abgebrannt ist. Der Fernseher war implodiert. Der Sohn von der Freundin war in der Wohnung. Gott sei Dank war dem nichts passiert. Aber die Wohnung sind, wie gesagt, in Flammen aufgegangen. Ich hatte sehr viel Trödel, so antiquarische Sachen von Familie. Ich bin sozusagen die Letzte einer langen Ahnenreihe und hatte gesagt, ich muss mich von dem allen lösen und hatte schon angefangen, Sachen zu verteilen. Und ein Schrank war leer, bevor ich nach Indien fuhr. Und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, habe ich viel Arbeit, das alles loszuwerden und da die Leute zu bringen. Und das war in Brindavan, kam ich raus, dann kam mir der Matthias entgegen, da sagt er, du strahlst ja so. Da sage ich, ich habe eben erfahren, meine Wohnung ist in Flammen aufgegangen. Nackt kam ich aus meiner Mutterschoß, nackt werde ich wieder hinfahren, der hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und der guckte mich erstarrt an. Ich sage, ja, Baba hat mir viel Arbeit abgenommen. Und dann bin ich in mein Zimmer und habe ihm einen Brief geschrieben und habe gesagt, der Schluss war, wenn du mit meiner Reaktion zufrieden bist, dann musst du mir heute den Brief sofort abnehmen. Und dann bin ich auf dem Darshanplatz, hatte auch First Line. Und da war gegenüber saßen die Männer in Brindavan, so auf dem Gang. Und der Drehstand blieb vor mir stehen, mit dem Rücken zu mir. Und unterhielt sich dann mit einem Mann gegenüber. Und dann kam er mit einer Hand nach hinten, griff nach dem Brief und er hatte meinen Brief.
Ich lass dich nun nicht mehr los.
Vor der Musik hast du gerade erzählt, dass du diverse Interviews hattest.
Ja, und das war in Brindavan. Das war etwa 14 Tage, bevor ich abgereist bin, wieder nach Berlin. Und das war traumhaft, dieses Interview.
Erzähl.
Und zwar, wir saßen denn, man sitzt denn da wie am Garten, vor dem Haus, vor dem Eingang. Und dann kam Baba und dann fand ich das so rührend. Er hat selber uns die Tür aufgemacht, den zweiten Flügel, sich gebückt, Haken hoch und Türen, sagt, wir sollen kommen. Und das fand ich so anrührend, dass er für uns die Tür aufgemacht hat. Was ich lustig fand, auf einmal kuckute da eine Uhr. Er hat eine Schwarzwalduhr.
Die lässt er wohl besonders gern bei Deutschen kucken. Und das hat Anil Kumar erzählt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und?
Ja, und ich hatte Möglichkeit, ihm an die Füße zu fassen. Und habe es nicht getan, hatte eine Scheu. Und dann war wirklich wochenlang, hatte ich keine Chance. Und habe ich gesagt, bevor ich nach Deutschland fahre, möchte ich dir gerne nochmal an die Füße fassen. Und dann war das im Interview und ich dachte dann, ja, du hast ihm das versprochen, jetzt musst du dran. Und ich wollte fassen, dann hatte aber von gegenüber eine den Fuß in ihrer Hand. Und dann sagte ich leise zu ihr, sie sollte doch ihre Hand wegnehmen. Und hat sie mit dem Kopf geschüttelt, habe ich gedacht, naja, ist gut. Sie erzählte mir dann später, Baba hätte dann den anderen Fuß genommen, sie angestippt und sie sagte, dann kann ich ja auch den Fuß nehmen, sodass der für mich frei war. Und dann fing er an zu lachen, guckte mich an und sagte auf Deutsch, sie macht gerade ein Experiment.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch, ja. Und zwar eben auch in der gleichen Art, wie ich mit ihm rede. Er hat, und da hat er mir klar gemacht, jeder findet eine eigene Art, mit Gott zu kommunizieren und die ist für ihn völlig in Ordnung. Und ich frotzel gern und so und er hat das richtig frotzelnd gesagt. Ach, jetzt macht sie gerade ein Experiment.
Also mit dem Experiment war offensichtlich gemeint, dass du bis dahin hier Scheu hattest, seine Füße zu berühren. Und nun hast du es gewagt.
Ja. Ja, das war ein traumhaftes Interview.
Kannst du dich noch an irgendwie was anderes erinnern?
Was ich eigenartig fand, obwohl ich ja kaum, das Englisch, was ich jetzt kann, kann ich aus Indien. Ich bin in der DDR zur Schule gegangen, ich hatte kein Englisch. Dass ich bei dem ersten Interview, er hat ja immer Diskurse gehalten, ne? Und da habe ich jedes Wort verstanden. Ich habe das war mir erst gar nicht bewusst. Dann sprach mich einer an, die fließend Englisch kann, du was hast nicht verstanden von dem Diskurs. Und dann habe ich sie erzählt, er sagt, du hast ja alles verstanden.
Aber an den Inhalt hast du jetzt keine Erinnerung mehr?
Ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Also fällt mir jetzt spontan nichts ein, Baba. Aber ich habe ihn immer darum gebeten, dass ich ihn immer innerlich spüre, dass er immer da ist und so weiter. Und das war ganz am Anfang, da hatte ich einen fürchterlichen Traum. Ich rannte in diesem Traum vor Ungeheuern. Das waren wirklich so fürchterliche Gestalten. Die rannten hinter ich vorne weg und die rannten immer hinter mir her. Und in meiner Verzweiflung schrie ich auf einmal, Baba, hilf mir. Und Baba erschien strahlend, der Spuk war weg und er sagte, siehste, immer wenn du mich rufst, bin ich da. Ja. Und so ist das wirklich, wenn ich Angst habe oder irgendwie, ich rufe Baba um Hilfe und ich werde ruhig. Und es ist alles gar nicht schlimm. Das war mein erster Traum von Baba und der war also wirklich, für mein ganzes Leben ist der wichtig, dieser Traum. Mich immer zu erinnern, es kann mir nichts passieren, Baba ist da. Und wenn ich alleine bin, rede ich laut mit ihm. Mir passiert es noch, wenn Besuch da ist. Sie sind immer leicht irritiert, dass ich dann mit Baba irgendwie was in Disput habe. Ja.
Kannst du da ein Beispiel von geben?
Naja, meinetwegen, ich plemper Kaffee dann nicht mehr. Sagt, Baba, muss denn das jetzt sein? Ja. Ich mache ihn natürlich für alles verantwortlich. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Habe ich ihn irgendwas beschuldigt wegen irgendwas? Und dann sagt er, du, das stimmt aber nicht innerlich, ne? Stimmt nicht. Ich sage, wirklich, ich muss mich entschuldigen, es ist meine Schuld. Da sagt er 1-0 für mich.
Ja, Ja, wunderbar. Und dein Besuch, die denken, naja, die fährt nach Indien, die ist nicht ganz richtig mehr im Kopf.
Es ist eigenartig, ich habe also einen Bekanntenkreis, die zwar wissen, was ich in Indien mache, aber sich nicht angesprochen fühlen. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich, weil ich jetzt Baba entdeckt hatte und es als so ein Geschenk empfunden habe, auch den anderen das mehr oder weniger aufzudrängen. Da hat er mir dann in Indien klargemacht, als ich mal hier war, damit habe ich nichts zu tun, das ist sein Geschäft. Kümmere dich um dich. Und seitdem lasse ich das. Ich erzähle nur auf Nachfrage. Und mir ist inzwischen klar geworden, dass er für jeden seinen eigenen Weg hat. Und ich muss sagen, ich betrachte das eigentlich, klingt vielleicht jetzt blöd, aber dass ich nach Indien kommen kann und ihn erleben darf als Krücke. Manche Leute brauchen das nicht. Also beispielsweise hat er mir gezeigt, dass meine Oma runter ist vom Rad. Die hat das ganz alleine für sich geschafft. Und ihre letzten Worte waren, Herr Jesus, hilf mir. Und ich war ungläubiger Thomas und habe gesagt, ich möchte so gerne das bestätigt haben. Du sagst ja mit Gottes Namen auf den Lippen, da brauchen wir nicht wiederzukommen. Und dann hat er sie mir zusammen bei einer Phyllis-Christel-Arbeit meine Großmutter als strahlendes Lichtwesen sehen lassen. Das war ein überwältigendes Erlebnis. Ja. Und von daher weiß ich, dass Gott für jeden seinen eigenen Weg hat und andere müssen gar nicht herkommen und kommen trotzdem vielleicht vom Rad runter.
Nun bist du Berlinerin, jetzt erklär doch mal den anderen vielleicht in Bayern, was es heißt, vom Rad runter sein.
Ja, dass man erlöst ist, dass man nicht wiederkommen muss, dass man dieses ständige Setz von Geburt wieder Geburt hinter sich gelassen hat. Man ist bei Gott.
Also ich bin jetzt zwar auch Berlinerin, aber das habe ich überhaupt noch nie gehört, vom Rad runter sein.
Ich glaube, das habe ich ja entliehen aus dem Buddhismus, da reden sie doch vom Rad.
Und ich habe natürlich ans Fahrrad gedacht.
Wie sagt man denn jetzt im Christentum? Na, Christentum, die glauben ja nicht nur an ein Leben. Also was ich spannend finde, ist, ich habe evangelischen Theologen immer wieder gefragt, ich verstehe manche Aussagen in der Bibel nicht. Und dann habe ich den Yogananda gelesen, habe ich gedacht, eigentlich ist traurig, ein Hindu erklärt mir meine Bibel. Ja?
Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem ersten Interview kommen. Hast du daran wirklich keine Erinnerung mehr?
Ja, ich hatte das erste Interview am dritten Tag und ich hatte noch westliche Kleidung, eine weiße lange Bluse und schwarz-weiße Hosen, aber ich hatte schon einen Schal, einen roten Schal mit Goldrand. Und ich muss sagen, ich hatte solche Angst vor Babas Nähe und das fand ich faszinierend. Ich hatte erste Laien. Und er ist nicht bei mir gerade vorbeigegangen, sondern hat einen Bogen um mich gemacht, weil er wusste, ich habe Angst vor ihm, also richtig physische Angst. Ich habe mir gesagt, Baba, kein Interview. Ich hatte so eine panische Angst, ihm nahe zu kommen. Und ich weiß noch, ich sehe, unsere Gruppe geht nach vorne und ich bin mit schlotternden Knien, habe ich denn da auf der Veranda gesessen. Ne?
Ja. Also du bist denn schlotternd in dieses Interview der Gruppe nachgegangen?
Ja, also ich dachte, ich breche zusammen. Und wir saßen ja dann da auf der Veranda und da habe ich mich dann langsam beruhigt. Und als er uns eingeladen hat, reinzukommen, da war dann alles in Ordnung. Und er hat mich auch angesprochen. Das war ja früher sehr wichtig. Das war ja das Erste, wenn man rauskam. Gut, man ist dann erst nicht still, aber nach 2, 3 Tagen, ja, hat er dich auch angesprochen. Das war damals unheimlich wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er konkret zu mir gesagt hat. Ach doch, jetzt weiß ich. Das fand ich eigenartig. Er sagte zu mir, ob ich Kinder habe. Und da sagte ich nein. Und da hat er so die Hand bewegt und so, als wenn er sagen würde, na, du hast doch Kinder. In diesem Leben habe ich natürlich kein Kind. Ne? Und ich habe dann später erfahren, dass in früheren Leben der Matthias, der mir damals, als es mit der Wohnung war und so, der war in einem früheren Leben Sohn von mir. Also deswegen dieses merkwürdige Gesicht, na, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. Und hast du das auch mal erlebt, dass Baba 30 Leute auf einmal angucken kann. Wirklich, das in Whitefield ist mir das passiert. Er kam, wir saßen, das sind ja mal so Blöcke jetzt im Neueren, wo das umgebaut ist, nicht mit dem Baum. Und da saß man ja immer so in Blöcken. Und der kam und guckte uns alle gleichzeitig an. Und wir haben, der hat uns alle angeguckt. Hab ich gedacht, das kann nur Gott, ein Mensch kann das nicht.
Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name.
Du warst jetzt ein paar Jahre ja nicht hier, aber eigentlich bist du seit 1991 regelmäßig nach Prachandinilayam gekommen.
Ja, und bin jetzt das 14. Mal hier.
Was hat dich immer wieder hierher gezogen?
Die Energien, die sind. Also ich bin nicht immer gleich mit, wenn er nach Vrindavan gegangen ist. Das war ja dann immer eine Aufruhr und so. Ich habe mir da manchmal eine Woche Zeit gelassen, weil... Wenn man dann in den Ashram kam, wirklich man die puren Sai-Energien spüren konnte. Und das war überwältigend. Also das war wirklich reine Sai-Energie. Und das habe ich geliebt. Deswegen habe ich jetzt auch sehr gedacht, dass ich so lange nicht kommen durfte. Also meine Batterie war total leer. Ich war einmal, das war mein Wunsch, dass ich mal, war alle so schwärmen von Kotai-Kanal, dass ich da mal mit, und dann hat es wirklich geklappt, dass ich zu der Zeit hier war, das halt nach Kotai-Kanal. Und in Kotai-Kanal hatte er völlig andere Energien, völlig anderes Verhalten, noch sweeter als in Vrindavan. Und da hat mich fasziniert, das war ja dann immer große Andrang, wenn er Reden hielt, dass man dann in diesen kleinen Raum kam. Ich habe es hin und wieder geschafft. Ich habe ihn wahnsinnig gerne angeschaut, wenn er geredet hat. Dieses Temperament und diese Gestik. Also ich habe kein Wort verstanden, aber ich fand es faszinierend. Und da saß ich mal vor dem Fenster von diesem Raum und habe ihn gehört. Und ich höre auf einmal alles in Deutsch. Faszinierend, was er alles sagt. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, boah, der redet ja Deutsch. Und dann habe ich nichts mehr verstanden. Aber das waren eben diese, ich kann das kaum in Worte fassen, der hat mein Herz berührt einfach mit diesen Worten. Und ich habe das so erlebt, dass er pure Liebe war oder pure Liebe ist. Ich fühlte mich so angefüllt mit seiner Energie, nur weil ich die Worte verstanden hatte. Das war faszinierend. Und ich hatte irgendein Problem. Dann hat er mir beim Darshan gesagt, er schreibt doch einen Brief. Nun war ja das ein altes Spiel mit Briefen schreiben. Ich habe wirklich Brief geschrieben und saß auch ganz vorne und hielt ihn mir einen Brief hin und er geht vorbei. Und dann sagte ich innerlich zu ihm, ich sage, du wolltest doch den Brief haben. Sagt er, ich kenne doch alles. Ja, und dann ist eine auf die Idee gekommen, sagt sie, weißt du, wir gehen ins Gebirge hoch oben und stecken den Brief an und verbrennen den, dass der ins All fliegt. Und das haben wir auch gemacht. Und das habe ich dann später, wenn ich Briefe hatte für ihn, habe ich das geschrieben und habe die dann wirklich in Flammen aufgehen lassen, weil ich wusste, er weiß es sowieso.
Welches ist denn die wichtigste Lehre von Swami für dich persönlich?
Also für die wichtigste Aussage ist für mich, Gott ist Liebe. Und dass das in allen Religionen drin ist. Und ich bin auch aufgewachsen, ich weiß nicht, ob ich das schon sagte, dass ich aus einem christlichen, einer sehr gläubigen Mutter, die sich als 14-Jährige für evangelische Religion entschieden hat. Und ich habe eigentlich Gott immer nur als Liebe erlebt. Ich war ganz entsetzt, als ich später erfuhr, dass in manchen Kirchen Gott denn als der Zornige und der Strafende, ich habe Gott eigentlich nur als Liebenden erlebt, zu dem ich mit einem kommen kann, dem ich alles erzählen kann. Ja, und das eben so wie ich Gott, meinen formlosen Gott erlebt habe, dass ich jetzt die Form Gottes, der genau dasselbe sagt, du hast das völlig richtig verstanden, ich bin pure Liebe. Und das spürt man ja auch, diese Liebe, die von ihm ausgeht. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und die Liebe ist die größte unter ihnen, nicht?
Ja.
Ja. Aber ich muss wirklich sagen, dass mich das sehr, sehr traurig gemacht hat, dass manche Kinder mit dem strafenden Gott groß geworden sind.
Jutta, deine Kindheit hast du ja in der DDR verbracht. Wie war das da mit dem Thema Gott?
Ja, ich habe meine Kindheit in Neuruppin verbracht und da ich eben aus dem gläubigen Elternhaus komme, war ich also auch eng verbunden der jungen Gemeinde und wir haben uns da heimisch gefühlt und auch gestärkt, ja in der Schule, ich weiß nicht, die haben sie dann immer gefragt, ob ich jetzt in der FDJ bin und das stand dann im Zeugnis, meist mit einer anderen Schrift, kein Mitglied der FDJ, ich fiel sofort auf, wenn einer mein Zeugnis anguckte, aber es hielt sich in Grenzen damals, aber in der Kirche haben wir Gottes Liebe, er ist Beistand. Da war nichts mit Drohung, sondern im Gegenteil, der stärkt uns, der schützt uns, der hilft uns. So habe ich Gott erlebt. Und im Grunde genommen ist Baba jetzt eine Form, angenommene Form von dem, was ich als Jugendliche den formlosen Gott erlebt habe. Es ist eigentlich eine Bestätigung. Und ich fand auch mal den Ausspruch so süß von ihm, warum er diese Form gewählt hat. Und da hat er gesagt, ja, wenn er als schöner Mann gekommen wäre, dann wären die Frauen alle in Ohnmacht gefallen.
Er war doch aber ein wunderschöner Mann.
Natürlich ist Barbara schön. Ja, ja. Und jetzt mit seinem im Rollstuhl, ich habe mal so den Eindruck, dass er damit auch kranken Menschen was zeigen will. Ja? Aber im Grunde genommen kapieren tun wir eh nicht, ne? Nein, nein.
Halleluja, we praise God, the poor more things are made. Halleluja, forever. Halleluja, we praise God, the poor more things are made. Halleluja, forever. Halleluja, we praise God, the poor more things are made. Hallelujah.
Du hattest eben den Rollstuhl angesprochen. Du warst ja jetzt 7 Jahre nicht da. In der Zeit hat sich ja wirklich viel verändert. Eben Barbara sitzt jetzt im Rollstuhl, läuft nicht mehr. Wie ist das jetzt für dich?
Also ich hatte mal einen wunderbaren Traum. In dem Traum hat er mich vorbereitet auf die jetzige Situation. Und zwar war das im Stadion. Er saß da unter diesem Baldachin. Und ich war ganz am anderen Ende ihm gegenüber, guckte da über den Zaun und sah Baba nur ganz winzig. Also es war, wie gesagt, ein Traum. Und im Traum sage ich, Baba, du bist so weit weg. Und da sagt er, ich zeige dir jetzt das Bild der Zukunft. Ich werde immer, immer kleiner werden, ein kleiner orangefarbener Punkt am Himmel, aber ich bin immer bei dir. Sodass mich das eigentlich, er hatte mich darauf vorbereitet, dass er sich zurückzieht, nicht mehr so nahe ist und ich kann damit gut leben. Ich bin ihm nur dankbar, dass er mich hergeholt hat, als er noch vital, jugendlich war. Ich liebte es in Whitefield, wenn er dann zu seinem Haus ging, wie er denn da so hinschwebte. Also ich habe das genossen, dieses Bild. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das alles noch erleben konnte. Aber jetzt habe ich keinerlei Probleme damit. Nein. Als ganz junger Mensch, als er noch kaum bekannt war, im Kreis von ganz wenigen Jüngern, hat er beim Essen gesagt, dass demnächst sehr viele Menschen herkommen nach Puttaparthi. Die konnten sich das auch alle nicht vorstellen. Ganz viele Menschen herkommen und dass das alle, die herkommen, die haben sich das in früheren Leben verdient, in seine Nähe zu kommen. Und Baba hat uns darauf vorbereitet, dass er sich entfernen wird und dass wir dankbar dafür sein sollen, dass wir ihn so nah erleben und das genießen sollen, uns daran freuen sollen, denn es kommt eine Zeit, da ist er weg, weit weg von uns. Und dass das auch eine Gnade ist, dass wir das erleben dürfen. Eine ganz, ganz große Gnade. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar, dass er mich hergerufen hat zu der Zeit, wo ich das noch erleben durfte. Und was mir dabei noch einfällt, ich war ja voller Minderwertigkeitskomplexe. Und ich habe dann erst hier erfahren, da hat mir das eine Berlinerin vorgelesen aus einem Buch, dass alle, die hier sind, sich das in früheren Leben verdient haben, hier zu sein und dass nur die herkommen, die sich das in früheren Leben verdient haben. Und da habe ich gesagt, Carola, ich danke dir, dass du mir das nicht in Berlin vorgelesen hast. Ich wäre nie hergekommen, weil ich dachte, ich doch nicht. Und dass das wirklich eine Gnade ist, jeder, der hier ist. Und ich habe Storys erlebt, dass Leute herkommen wollten und es nicht geschafft haben. Die waren in Bangalore, die sind geschickt worden, sonst wohin, ja, der ist in Whitefield, dann waren sie in Whitefield und dann war er wieder in Bombay und dann war er in Madras. Die sind dem immer hinterhergefahren und der war immer ein Stück vor ihnen, bis sie es aufgegeben haben. Also es stimmt wirklich, dass alle, die hier sind, sich das verdient haben, wie auch immer. Ach, da fällt mir noch ein, ich hatte ein Bild, eben auch oben, ich bin viel nach oben zum Wunschbaum gelaufen, dann mit dem Blick auf Puttaparthi und da hatte ich so eine Vision, das war merkwürdig. Ich habe immer, als ich hier zu Baba kam, mir immer gewünscht, dass der mir mal, so wie man das bei Kindern macht, mal über das Haupt streichelt. Hat er natürlich nicht gemacht, das macht er ja nur bei seinen Studenten. Und dann saß ich um und sag ich, kannst du mir nicht mal eine Ausnahme machen, mir mal einfach, ich möchte so gerne, dass du mir mal über den Kopf streichelst. Und da hatte ich eine Vision, ich war beim Shirdi und wollte gerne beim Shirdi leben. Und da hat Shirdi mich weggeschickt und hat gesagt, deine Zeit ist noch nicht gekommen, in meinem nächsten Leben kommst du, und hat mir über den Kopf gestreichelt. Und damit war der Wunsch weg. Das war einfach eine Abschiedsgeste vom Shirdi und ohne dass ich es wusste, wollte ich die als Begrüßung haben. Da ich das jetzt aber wusste, wie das zusammenhängt, war das erledigt. Aber was er in Berlin lange, lange Zeit gemacht hat, ich weiß nicht, irgendwann hat es aufgehört. In einer bestimmten Ecke saß Baba, ich wachte morgens auf, saß er da Und zwar, ich wusste, das ist jetzt nicht sein materieller Körper. Kennst du das Wirtshaus aus dem Spessart? Die sind durchsichtig, aber du erkennst die so in dieser Art. Und hat auch richtig Mund aufgemacht, richtig, ich habe mich richtig mit ihm unterhalten. Das war monatelang. Und der war ja also immer da, er saß da und ich redete mit ihm. Und also das war wunderbar. Aber eines Tages war er weg und ich kann jetzt nur noch innerlich mit ihm reden. Aber das war ein Geschenk. Weißt du, wenn ich irgendwie Fragen hatte, dann habe ich ihn gefragt, dann hat er mir richtig Antwort gegeben, Mund bewegt und so. Also das war ein Traum. Und ich habe natürlich gedacht, das bleibt so. Aber irgendwann meinte er, es wäre genug. Ja.
Wenn du jungen Leuten erzählen würdest, wo du hinfährst, wer sein Barber ist, könntest du das erklären?
Wenn mich jemand fragt nach Indien, weil ich nach Indien war, ich liebe Indien und so, das kommt immer drauf an, wer einer fragt, denn die es wirklich wissen wollen, die bohren nach. Und dann weiß ich, ja, die wollen es wirklich wissen. Und wenn mich jetzt Jugendliche fragen, würde ich mich da nach dem Gefühl, mancher, wenn ich nicht weiß, dann sage ich, Barbara, sprich du durch mich, und da kommt irgendwas raus und es stimmt dann so total. Und denn, wenn ich die das genau wissen wollten, würde ich ihnen eben sagen, dass das für mich eine Inkarnation Gottes ist. Und wenn sie ungläubig gucken, ich sage, naja, glaubst du an Jesus? Ja. Ich sage, naja, so wie Jesus eine Inkarnation, Sohn Gottes wird interpretiert, aber ist auch eine Inkarnation Gottes gewesen, so ist das Barbas auch. Der ist vollkommen. Wir sind zwar alle im Funken Gottes, aber wir haben eben noch sehr viel zu arbeiten und der ist perfekt. Ja, aber es kommt drauf an, wer fragt. Und dann ist auch, das habe ich schon häufig mal, wenn ich mit Guru, ich sage, Guru heißt auf Deutsch einfach Lehrer. Und der ist ein weiser, habe ich auch gesagt, weiser Mann, der das Gleiche sagt, was Jesus in der Bibel sagt. Das unterscheidet sich nichts. Selbst mit den Gleichnissen, mit den Geschichtchen, ne? Das ist doch wie Jesus, das ist total gleich. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe ja hier diesen Krishna, ich liebe Krishna und Jesus und Krishna sind für mich energetisch gesehen total identisch. Das ist für mich also eine ganz weiche, in Vrindavan war Baba oft so Krishna, so ganz weich und sweet. Und das ist hier für mich Jesus Energie. Traumhaft. Aber weißt du, diese wunderbaren Energien kannst du auch in deutschen Kirchen erleben. Wenn du mal in St. Blasien bist, wenn du da mal reingehst, das erschlägt dich, was da für Energien sind. Und zwar war ich da mal zu einer Hochzeit, auch einer Barber-Hochzeit. Und der hat die im Sinne von Barber getraut. Schön. Und da kam ich rein, oh, aber vielleicht war auch Baba da, dass er da die Energien von Baba ich gespürt habe.
Thank you.
Aber mir ist noch was anderes eingefallen. Mir hatte eine Seherin in Deutschland gesagt, ich müsste noch mal eine Partnerschaft eingehen, weil ich Partnerschaftsprobleme lösen müsste. Und diese Vorstellung war für mich entsetzlich. Und ich fing an, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn mir einfiel, auf die Knie zu fallen und Baba zu bitten, mir das, wenn es irgend möglich ist, zu erlassen. Ich möchte keine Ehe mehr eingehen. Und ich bin hier nach Indien gekommen und ich habe nicht nachgelassen. Ich habe immer wieder, wenn es mir einfiel, bitte, bitte, Baba, erlass mir die Ehe. Und damals lebte er ja noch in dem Mandir. Und das war zur Weihnachtszeit und er kam raus aus dem über den Darshanplatz und wollte in die Punachandra-Halle, weil Kinder da ein Weihnachtsstück eingeübt haben. Und auf einmal, ich habe es so erlebt, ein Windstoß. Also ich muss dazu sagen, ich hatte eine Schwäche für eine bestimmte männliche Beinform. So, das vorweg. Ja. So, und ich sitze da und Baba ist so einen Meter vor mir bei. Ein Windstoß und ich sah Babas Bein, dieses wunderschöne Männerbein, wie ich sie liebe und ich wusste, er sagt mir, ich bin dein Partner. Ich war glücklich, einfach nur glücklich, ja. Und wo ich Baba noch mal erlebt habe, ich bin mit zwei Frauen durch Indien gereist und da kamen wir zurück von Kodaikanal, glaube ich, und hielt an in Bombay. Und die Inder sind ja also auch sehr, sehr demonstrationsfreudig. Und die haben den Zug angegriffen mit Steinen, Steinen bombardiert. Es war wirklich gefährlich. Die kamen dann und haben gesagt, wir sollen uns alle auf den Boden legen. Und ich weiß noch, die Sabine sagt, komm jetzt runter. Und die ist kaum unten, da ging ein Stein in die Richtung, der hätte die voll am Kopf getroffen. Und da hat sie gesagt, wir brauchen doch keine Angst, dann riech doch mal. Da haben wir Baba gerochen. Der Duft von Baba, ich weiß nicht, ob du den kennst. Baba hat so ein ganz, da war ganz intensiv sein Geruch in dem Abteil. Irre. Und naja, und irgendwie nach ein, zwei Stunden fuhr dann der Zug weiter und zwar nichts passiert. Denn da hat, die haben ja kein Glas wie wir, sondern nur so Stäbe, nicht? Und da können sie durch die Lücken passen ja Steine durch. Das war so, als weißt du, als wenn als kleines Kind so dich deine Mutter so umarmt und so fühlten wir uns mit diesem Duft. Und das ist eben dieses Geborgenfühlen. Und das kannst du auch in Deutschland haben. Zwar nicht so intensiv wie jetzt hier in Puttaparthi, aber wenn du dich dem hingibst, kannst du da dich wirklich geborgen fühlen in Babas Armen.
Dann danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast.
Gerne. Baba wollte das und ich habe es gern getan. Und es war auch für mich so eine Reise, das sind so schöne Erinnerungen und das sind viele, die waren irgendwie verschüttet, sind jetzt wieder ganz, ganz präsent.
Damit geht wieder eine Stunde Radio Sai Global Harmony Deutschland zu Ende. Danke an Jutta Meier. Haben Sie noch einen guten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.